Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Heute an Karfreitag denken wir daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, einen absolut unehrwürdigen Tod. Er war selbst Gott und trotzdem hätte man meinen können, er sei der am meisten verachtete Mensch der ganzen Welt. Wie unehrwürdig diese Todesart war, dieser Kreuzestod, das wird daran deutlich, dass im Jahr 63 nach Christus die Kreuzigung für römische Bürger verboten wurde. Das Römische Reich hat gesagt, also wenn schon die Todesstrafe, dann nicht die Kreuzigung. Egal wie schlimm ein Mensch war, egal was für ein Verbrecher das war, die Kreuzigung, das ist zu heftig. Das schaffen wir für die römischen Bürger ab. Jesus ist diesen Tod am Kreuz gestorben. In der Bibel wird uns an verschiedenen Stellen davon berichtet. An einer Stelle wird es so ganz besonders deutlich, wie er verachtet war und wie er Schmerzen hatte und alles. Und das Interessante dabei ist, dass dieser Text schon viele Jahrhunderte geschrieben wurde, bevor Jesus gelebt hat und gestorben ist. Es ist Jesaja 53 und um diesen Text geht es uns heute Abend. Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament, der im 8. Jahrhundert vor Christus lebte, der sagte in einer wirklich, finde ich, treffenden Art und Weise voraus, wie Jesus oder dass Jesus sterben wird und dass das eben so verachtet ist. Okay, zugegeben, es ist ein typischer Text eines jüdischen Propheten im hebräischen Stil. Also da steht jetzt nicht, im Jahr so und so viel wird das und das passieren. Aber wenn ich es gleich vorlese, dann achtet einfach mal darauf, was da alles zu dem passt von Jesus und wo wir da Jesus überall drin sehen können. Ich lese Jesaja 53, 1 bis 7. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Knecht wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Er war verachtet und wir haben ihn verachtet. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinen, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also ich finde es einfach beeindruckend, auch wenn jetzt hier nirgends der Name Jesus steht und auch eben nicht gesagt wird, im Jahr so und so wird das und das passieren, dann ist das eine ganz klare, eindeutige Prophetie auf Jesus hin. Der Text ist so in der Vergangenheitsform geschrieben. Ich habe mich da lange gefragt, ob das eben nicht darauf hinweist, dass es eben doch danach geschrieben wurde. Oder es war mir schon klar, dass es davor ist, aber ich kam mit dieser Vergangenheitsform nicht zurecht. Und als ich dann Theologie studiert habe, dachte ich, ich nütze die Chance und habe einen Dozenten gefragt. Und er erklärte mir, das ist überhaupt kein Problem, sondern das ist schlicht und ergreifend so ein gängiges Stilmittel im Hebräischen. Also einfach eine literarische Form, da wird was in der Vergangenheit gesagt, was in der Zukunft geschehen wird. So ausführlich wie diese Prophetie auf Jesus hin ist, so ausführlich ist wahrscheinlich keine andere und so genau trifft es vielleicht auch keine andere. Deshalb hat das einige Menschen dazu geführt, dass sie trotz allem gesagt haben, naja, dieser Text, der muss irgendwie nach Jesus entstanden sein. Und da das eben so eine Prophetie ist, die dann in Jesus in Erfüllung gegangen ist, möchte ich in dem ersten Teil der Predigt einiges zu Prophetien sagen aus dem Alten Testament. Und in der zweiten gucken wir uns dann diese Verse an, die ich gerade gelesen habe. Also, manche sagten, das wurde doch bestimmt erst nach Jesus geschrieben. Da würde jeder Jude, der ein bisschen Ahnung von der Heiligen Schrift hat, widersprechen. Jeder würde sagen, nein, der Prophet Jesaja in seiner ganzen Länge ist schon lang vor Jesus geschrieben worden. Und neben dem wurden 1947 diese genialen Funde am Toten Meer gemacht, in diesen Höhlen von Qumran. Da hat man verschiedene Schriftrollen gefunden, eine ganze Reihe Sachen aus dem Alten Testament und dann noch so manch anderes von dieser Qumran-Sekte, die da eben lebte, so zur Zeit Jesu. Und bei diesen Schriftstücken aus dem Alten Testament, da ist die Jesaja-Rolle die wichtigste, weil die ist so nahezu komplett erhalten. Von den anderen alttestamentlichen Schriften sind es immer nur so kleine Stücke, aber die Jesaja-Rolle ist fast komplett erhalten. Und bei diesen Funden sind sich alle einig, dass die aus dem Jahr 120 vor Christus kommen. Das kann man auch eben an dem feststellen, dass eben diese Qumran-Sekte zu der Zeit gelebt hat und eben da diese ganzen Texte entstanden sind. Also auch das weist nochmal darauf hin, dass dieser Text unmöglich nach Jesus geschrieben worden sein könnte. Jesaja-Rolle war da mit dabei. Jetzt könnte jemand sagen, na ja, aber vielleicht hat man die Sache mit Jesu Kreuzigung im Nachhinein erfunden, damit es eben zu diesem Text passt. Das wäre jetzt schon ein bisschen verwegen und ich kenne jetzt auch niemanden, der das in allen Ernstes behauptet. Aber wenn es so um andere Prophetien und die Erfüllung davon geht, da wird es ja schon immer wieder behauptet. Zum Beispiel bei der Auferstehung. Da ist es ja so ganz häufig, dass Menschen sagen, naja, das haben sich eben die Jünger ausgedacht im Nachhinein. Und genau genommen merken wir es doch auch an diesen unterschiedlichen Berichten, die sind alle, weichen so ein bisschen voneinander ab, das kann doch nicht zusammenpassen. Übrigens auch bei der Kreuzigung hier vielleicht, wenn ihr das mal so vergleicht, die verschiedenen Berichte sind ja alle ein bisschen anders. Und letzten Sonntag hatten wir an Palmsonntag den Bericht von Jesu Einzug nach Jerusalem. Auch da, wenn man es vergleicht, ist es überall so ein bisschen anders. Beim einen heißt es, dass es die Eselin und ihr Fohlen waren. Beim anderen ist nur von einem Esel die Rede. Also es weicht so ein bisschen voneinander ab. Und so insgesamt eben die Frage, wie ist denn das, wenn das nicht so ganz zusammenpasst, diese Widersprüche, spricht es nicht dafür, dass da irgendwas nicht stimmt? Das, was im ersten Moment aussieht als so Widersprüche, erweist sich im zweiten Moment eigentlich als eine Bestätigung. Vielleicht kennt der eine und andere von euch diesen Film, Der Fall Jesus. Jetzt haben wir ihn, genau. Diesen Film oder auch das gleichnamige Buch. Der handelt von Lee Strobel. Wir haben hier auch schon im Gottesdienst auch schon mal davon berichtet. Es ist eine wahre Geschichte von einem Reporter bei Chicago Tribunes, eine der ganz großen Tageszeitungen in Amerika. Dieser Lee Strobel war ein überzeugter Atheist und er hat versucht, die Auferstehung Jesu zu widerlegen. Wissenschaftlich irgendwie zu sagen, hey, das kann alles gar nicht sein. Und dazu hat er verschiedene Wissenschaftler befragt, ein Arzt, weil es darum ging, dass Jesus da so in die Seite gestochen wurde, und dann Historiker und einen Kriminologen und einen Richter und Polizist, so ganz viele, und hat eben versucht, damit klarzumachen, dass es doch alles gar nicht sein kann mit dieser Auferstehung Jesu. Und an einer Stelle fragt er eben genau diese Sache mit den unterschiedlichen Berichten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher und habe es auf die Schnelle dann auch nicht gefunden, ob das beim Kriminologen war oder beim Richter. Ich denke, es war der Richter. Auf jeden Fall sagte der, mit den Zeugenaussagen, wenn die ein bisschen unterschiedlich sind, oder andersrum, er sagte, wenn die Zeugenaussagen exakt gleich sind, alles haarscharf identisch, dann klingt das sehr nach abgesprochen. Wenn Zeugenaussagen im Kern das Gleiche haben und so die Details ein bisschen abweichen, dann ist es sehr glaubhaft. Denn jeder hat es ein bisschen anders wahrgenommen. Und jeder, wenn er es erzählt, erzählt ein anderes Detail. Insofern, wenn es sich so ein bisschen unterscheidet, aber der Kern das Gleiche ist, dann ist es sehr glaubhaft. Und genau das ist mit diesen Berichten der Bibel. Und so hat dieser Richter da gesagt, also das ist kein Problem. Und jetzt egal, was wir nehmen, den Einzug Jesu in Jerusalem oder die Kreuzigung oder die Auferstehung Jesu, im Kern sagen alle vier Evangelisten das Gleiche aus. Oder wenn wir dann noch die Briefschreiber dazu nehmen aus dem Neuen Testament, sind es ja noch mehr, die davon berichten. Und wir merken, es gibt viele unabhängige Zeugen voneinander, die davon berichten. Und das macht es natürlich auch nochmal glaubhaft. Wenn es nur einer ist, steht es auf wackeligen Beinen, nur ein Zeuge. Aber es sind viele Zeugen, die davon berichten und sie haben alle im Kern das Gleiche. Also, summa summarum. Wir können diesen Berichten des Neuen Testaments definitiv vertrauen. Mehrere Zeugen sagen das Gleiche aus. Und diese alttestamentlichen Prophezeiungen, egal ob es Zacharia 9 ist mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem oder Jesaja 53 oder was es ist, die sind eindeutig schon lange vor Jesus geschehen. Warum sage ich das so ausführlich? Ich sage es deshalb, weil ich das sehr beeindruckend finde, wie sich dadurch zeigt, dass die Bibel kein normales Buch ist, sondern Gottes Wort. Die Propheten, ob es Zacharia war oder Jesaja oder wer es war, die haben nicht das gesagt, was ihnen selbst so in den Sinn kam, sondern sie haben das weitergegeben, was Gott ihnen eingegeben hat. So konnte Jesaja diese Prophetie weitergeben. Und so haben wir in der Bibel, im Alten Testament wie im Neuen Testament, Gottes Wort, er spricht dadurch zu uns. Mich begeistert diese Prophetien. Sie sprechen für die Glaubwürdigkeit. So, jetzt zum eigentlichen Text. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Ich denke an so einen frommen Juden zur Zeit Jesu. Er erwartet den Messias, diesen lang angekündigten Retter, so in voller Macht, in voller Kraft und Herrlichkeit. Also schließlich soll sich ja in diesem Messias, in diesem Retter, diese ganze Macht Gottes zeigen. Und jetzt kommt der Messias als Baby auf die Welt. Muss gewickelt werden, muss laufen lernen, fällt hin, schürft sich das Knie auf, wie alle anderen Kinder auch. Das ist doch kümmerlich für einen, der der Retter Gottes ist. Und wenn man noch die Verhältnisse bedenkt, in der er geboren wurde, das ist ja wirklich ärmlich. Das gleicht einem kümmerlichen Spross. Sein Knecht wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Ich habe mich gefragt, wie Jesus wohl so als Kind und so ausgesehen hat. Ich nehme an, der sah auch nicht anders aus als andere, weil jetzt hier so steht, ja, er war weder schön noch stattlich. Ich glaube, er sah jetzt auch nicht irgendwie besonders hässlich aus oder so. Aber für das, dass er der Messias war, ist es eben nichts Besonderes gewesen, nichts Stattliches, sondern eben so ganz normal. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das schon, dass viele Juden zur Zeit Jesu das nicht erkannt haben, dass Jesus dieser Messias ist, dieser Retter ist. Einige haben es ja schon erkannt, aber viele haben ihn sich halt so anders vorgestellt und ihn deswegen nicht erkannt. Ich habe mich gefragt, ob es uns manchmal auch so geht. Ob wir vielleicht manchmal so ein Bild von Gott im Kopf haben, so ein Bild von Jesus und darüber gar nicht offen sind, was Neues zu erkennen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir immer offen sind, dass Gott unser Bild von ihm verändern darf. Dass wir bis zu unserem Lebensende da offen sind, Jesus, du darfst mir was zeigen, was ich nicht verstanden habe und ich will mein Bild da gerne korrigieren. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Er war verachtet und wir haben ihn verachtet. Da stelle ich mir so den Karfreitag vor. Menschen, die vielleicht auf dem Weg nach Jerusalem waren, in die Nähe der Stadt kamen und dann so kurz vor der Stadt, bisschen außerhalb der Stadt, diese drei Kreuze gesehen haben und sich gesagt haben, oh, da werden wieder drei gekreuzigt. Also das müssen Verbrecher der übelsten Sorte sein. Wer an so einem Kreuz hängt, das muss wirklich ein Schlimmer sein. Und vielleicht hat der eine und andere ihn auch noch erkannt und hat sich gesagt, im Moment war das nicht der, der behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Jetzt hängt er an dem Kreuz, da hat er den Mund wohl etwas zu voll genommen. Alle verachteten ihn. Er war verachtet und wir haben ihn verachtet. Aber dann kommt die Erklärung und ich finde, da bringt Jesaja so treffend auf den Punkt. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. In Wirklichkeit hätten wir das ertragen müssen. Eigentlich wäre das Todesurteil mein Urteil gewesen. Eigentlich hätte ich an diesem Kreuz hängen müssen. Aber Jesus hat es für mich getan. Das ist diese große Botschaft der Bibel. Jesus bahnt einen Weg zu Gott, indem er meine Strafe auf sich nimmt. Und ich glaube, viele von uns haben das schon oft gehört. Und es haut uns vielleicht nicht so sehr vom Hocker. Aber es ist mein Gebet, dass es uns doch vom Hocker reißt. Dass er aus Liebe zu dir und zu mir das getan hat. Vor vielen Jahren, 1999, da habe ich noch soziale Arbeit studiert. Und ein Höhepunkt dieses Studiums war, dass ich so ein Praxissemester auf Guam machen durfte. Guam ist ja so eine Insel da im Pazifischen Ozean. Und dort auf Guam, gar nicht so arg groß die Insel, aber dort gibt's auch ein Gefängnis. Und in diesem Gefängnis gab's zumindest damals so einen Bibelkreis. Einige Menschen, einige Gefangene waren zum Glauben an Jesus gekommen. Und so ging einmal in der Woche jemand hin ins Gefängnis und hat dort diesen Bibelkreis gehalten. Ich durfte an einem Tag da mitgehen. Das war wirklich spannend, war davor noch nie in einem Gefängnis gewesen. Und so war das überhaupt natürlich spannend. Ganz besonders beeindruckend war für mich ein Gemälde, was einer von diesen Christen, der da zum Glauben gekommen war, gemalt hat. Und zwar hat er Jesus gemalt, der am Kreuz hing und der Kleider anhatte. Und zwar nicht irgendwelche Kleider, sondern er hatte die Häftlingskleider an. Das war dort so, dass alle das Gleiche anhatten, jetzt nicht so gestreift, wie man es aus manchen Filmen kennt, sondern war so ein T-Shirt mit so einem Aufdruck, Gefängnis von Guam oder so. Aber eben hatten alle das Gleiche an und Jesus hatte auch dieses T-Shirt an. So, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich habe kein Foto gemacht, ich wollte nicht dann gleich dort bleiben müssen. Hatte auch kein Foto dabei und die Handys hatten damals auch noch keine Kamera. Auf jeden Fall, so habe ich es in Erinnerung, Jesus mit diesem T-Shirt von diesen Gefangenen. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich finde, das trifft den Punkt gut. Jesus ist in meine Kleidung reingeschlüpft und ist den Tod gestorben, der eigentlich für mich bestimmt war. Ich möchte noch auf etwas hinweisen, das hier in Jesaja 53 ein bisschen später steht, nämlich in Vers 11. Mein Knecht hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Da können wir vieles dazu sagen, zu der Erkenntnis und so. Aber mir geht es an der Stelle um dieses, mein Knecht, der Gerechte. Dieser Knecht Gottes, so wird er hier ja immer genannt, Jesus, dieser Knecht Gottes ist der Gerechte. Das heißt, er ist der, der ohne Sünde ist. Und nur weil er ohne Sünde ist, der Gerechte, kann er überhaupt die Sünde der Welt auf sich nehmen. Wäre an dem Kreuz irgendein Mensch gestorben, dann hätte das überhaupt keine Bedeutung für uns. Es sind viele Menschen am Kreuz gestorben. Aber weil hier der sündlose Gott selbst gestorben ist, der Gerechte, deswegen kann er stellvertretend für uns die Schuld tragen. Und insofern wird es auch gar nichts bringen, wenn ich für mich selber am Kreuz sterben würde. Ich habe es ja vorher so gesagt, eigentlich müsste ich am Kreuz hängen. Das stimmt schon, aber es würde eigentlich gar nichts bringen, denn ich könnte meine Sünde nicht tilgen. Der Tod Jesu war die einzige Möglichkeit für die Vergebung der Sünden der Menschen. Paulus sagt das in 2. Korinther in einer interessanten Art und Weise, nämlich Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das klingt ja eigentlich komisch, gell, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnte. Aber tatsächlich, in dem Fall ist es so. Nur Gott selbst könnte die Welt mit sich versöhnen. Es gab niemand anderes. Und indem, dass Jesus als Gott am Kreuz starb, hat er das getan. Und trotzdem fragt sich vielleicht der eine und andere, aber hätte es nicht irgendwie einen anderen Weg gegeben? Wäre es nicht irgendwie möglich, dass auf eine andere Art und Weise wir wieder eine Beziehung zu Gott bekommen könnten? Die Antwort ist nein. Nein. Es ist so wie bei diesem Richter, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, der Richter, der diesen Angeklagten verurteilen musste, weil die Rechtslage eindeutig war. Der Angeklagte war schuldig und so hat er ihn zur höchstmöglichen Geldstrafe verurteilt, die es in dem Fall gab. Aber weil dieser Angeklagte gleichzeitig sein Freund war, hat er, nachdem er diesen Richterspruch verkündet hat, seine Robe ausgezogen, ging auf den Angeklagten zu, hat einen Scheck aus der Tasche gezogen und hat genau den Betrag in den Scheck eingetragen, zu dem er ihn gerade verurteilt hatte. Und er sagte, ich musste dich verurteilen, weil das Recht keine Beugung erfahren darf. Aber jetzt überreiche ich dir diesen Strafbetrag, damit du frei sein kannst als dein Freund. Und ich möchte es einfach auch heute sagen, wenn jemand da ist oder zuschaut, der diesen Scheck noch nicht eingelöst hat, dann löse ihn heute noch ein. Denn heute sind ja Schecks gar nicht mehr so üblich, gell? Aber es ist bei einem Scheck so, wenn man den bekommt, er nützt einem nichts, solange man ihn in der Tasche hat und ihn nicht eingelöst hat. Man muss ihn auf der Bank einlösen, dann gilt das Geld, was da drauf steht, für einen selber. Und so ist es mit Jesus. Du kannst den Scheck einlösen, einfach indem du sagst, Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, die zwischen mir und Gott steht. Ich weiß, dass das deshalb möglich ist, weil du am Kreuz gestorben bist. Und du darfst die Herrschaft über mein Leben haben. Mit so einem einfachen Gebet nimmst du diesen Scheck an. Oder auch, indem du ganz bewusst am Abendmahl teilnimmst. Auch das ist so eine Möglichkeit, dass man das Abendmahl nimmt und sich sagt, ja, und damit will ich jetzt Ja sagen zu Jesus. Ich verstehe, dass er sterben musste wegen meiner Schuld und deshalb nehme ich dieses Brot, das für seinen Leib steht und diesen Traubensaft, der für sein Blut steht, das am Karfreitag da vergossen wurde und ich nehme diese Vergebung gerne an. Und er darf ab jetzt der Herr sein in meinem Leben. Und wenn du den Scheck schon lange eingelöst hast, dann nütze diesen Tag einfach ein weiteres Mal, um Jesus Dankeschön zu sagen. Um ihn zu loben, ihn zu preisen und von Herzen dich zu freuen, dass er diesen qualvollen Tod für dich erlitten hat und dass er diese riesige Liebe zu dir hat. Um das vielleicht nochmal so ein bisschen bewusst zu bekommen, möchte ich zum Abschluss diese Verse 4-6 nochmal in der Ich-Form lesen. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für mich bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die ich verdient hatte. Ich meinte, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen meiner Schuld wurde er gequält und wegen meines Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für meine Schuld traf ihn und ich bin gerettet. Er wurde verwundet und ich bin heil geworden. Ich war wie ein Schaf, das sich verlaufen hat. Ich ging meinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr meine ganze Schuld aufgeladen. Amen.